Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Hallo und herzlich willkommen in der OT3D-Werkstatt, deinem Podcast, wenn es um den Einsatz von 3D-Druck in deiner OT-Werkstatt geht. Und heute habe ich ein ganz spannendes Thema. Drei fatale Fehler bei der Planung eines 3D-Druckraums in der OT-Werkstatt zusammengetragen. Genau, ich bin Dominik Heinz und ich freue mich besonders auf diese Folge, weil das klassische drei Stolpersteine gibt und Fragen, die halt fast jedes Mal gestellt werden, wenn es halt wirklich um die Inbetriebnahme von 3D-Drucksystemen geht. Und ich habe heute mal den Fokus gesetzt auf die drei von uns präferierten Lösungen oder Systeme, 3D-Drucksysteme, die im Endeffekt jede OT-Werkstatt haben sollte. Das ist zumindest unsere klare Empfehlung. Darunter fällt Filamentdruck, dann natürlich Resindruck und auch den Pulverdruck, SLS zum Beispiel oder Multijet Fusion, je nachdem wie viel Platz und wie viel Kapazitäten natürlich man hat. Und heute fokussiere ich mich aber um die drei klassischen Stolperfallen für die Planung eines 3D-Druckraums. Und du erfährst, welche Stolperfallen dich später richtig teuer kommen können, wie du typische Fehler schon bei der Planung vermeidest und wie du deine Werkstatt fit für die Zukunft machst, ohne unnötige Nachbesserung. Genau. Und also bleib dran. Es schnappt dir vielleicht auch einen Notizblock oder Notizzettel. Dann das eine oder andere ist bestimmt ganz spannend, wenn du gerade so in der Entscheidungsphase bist. Mensch, ich kann schon scannen, unser Außendienst und auch das Sanitätshaus ist mit Scanner ausgestattet. Wir können schon modellieren und wir beziehen zum Beispiel Hilfsmittel von Dienstleistern und drucken das Ganze schon zum Beispiel, aber das Innenhausdrucken ist noch nicht ganz so Thema, beziehungsweise kommt jetzt so langsam, kommt jetzt so langsam, dann ist genau diese Folge jetzt richtig. So, starten wir doch einfach mal. Fehler Nummer 1, den Fußboden unterschätzen und damit natürlich auch den Erfolg des 3D-Drucks aufs Spiel setzen. Warum eigentlich? Ziemlich plakative Headline auf jeden Fall. Aber viele denken, ach der Boden, naja, Hauptsache sauber. Ne? Hauptsache abends wird einmal durchgekehrt, fertig ist die Laube. Aber nein, denn es kann schon ein Fehler sein, wenn man die falsche Fußbodenauswahl hat. Denn der Fußboden beeinflusst natürlich die Stabilität deiner Geräte. Also sind die zum Beispiel schwingungsanfällig, sind sie stabil oder auch nicht. Ne? Er entscheidet über Reinigungsfreundlichkeit und Sicherheit natürlich, gerade mit verschiedenen Materialien. Und er kann Störungen durch statische Aufladung zum Beispiel verursachen. Ja, ganz wichtig. So, spezielle Anforderungen, die ich mal zusammengetragen habe, zum Beispiel ist, für den Pulverdruck, wenn wir jetzt zum Beispiel noch im kleinmaßstäbigen Pulverdruck sind, was das genau bedeutet, kontaktiert uns einfach, wie wir das genau klassifizieren. Im persönlichen Dialog kann man das nochmal besser auseinandersetzen, aber im Pulverdruck ist natürlich wichtig, dass man erstmal einen festen Boden hat, der halt von der Statik her auch nicht schwingt. Dann, dass man zum Beispiel einen Teppichboden könnte man zum Beispiel nutzen, der sich nicht auflädt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es muss schwingungsdämpfend sein, er muss stabil sein und er muss natürlich angenehm sein für den Betrieb. Also auch wenn man jetzt dort so ein bisschen hin und her läuft oder sowas, dann sollte das natürlich nicht negative Einwirkungen haben oder so. Er muss jetzt nicht zwangsläufig ESD-fähig sein, ja, aber der Teppich darf keine statische Aufladung aufbauen. Das ist wichtig. Sonst riskiert man halt einfach das Problem, dass elektrostatische Entladung und das Pulver kann aufgewirbelt werden, wenn man nicht komplett einfach mal alles sicher wie möglich sozusagen für sich definiert. Und das kann natürlich zum Beispiel zum einen die Elektronik stören, Und das kann halt so ein bisschen zu dieser, ich sag mal, so eine Mehlexplosion wird halt immer so sehr stark irgendwie in den Vordergrund gemacht, gerade bei Sicherheitsthemen, was aber realistisch gar nicht so drastisch ist. Ne? Wenn man schon bei der Konfiguration der Lösung auf ein ordentliches System achtet, also nicht nur zum Beispiel sagt, ja, der Drucker steht halt da und alles andere mit dem Pulvermanagement, kippt man vielleicht von A nach B und das ist irgendwie nicht so in den System halt schon integriert. Auch dort wieder der Hinweis, sprecht mit uns, wir haben dort fertige Möglichkeiten, die wir euch vorstellen können, die ihr direkt out of the box nutzen könnt und wir helfen euch dabei. Aber wenn man natürlich gerade mit offenen System zum Beispiel arbeitet, wo man jedes Pulver irgendwie in die Baukammer geben kann und das halt nicht in einem Kreislauf funktioniert, könnte herausfordernd sein. Also hier achtet bitte darauf von wegen, dass halt eben keine Pulververwirbelungen sind. Deshalb braucht man zum Beispiel auch einen Artex-Staubsauger. Das ist ein kleiner Mini-Staubsauger am Tagesende, der aber nochmal für solche Explosionsthemen geschützt ist. Im normalen Arbeitsalltag passiert da auch nichts, aber natürlich muss man, ne, es könnte ja vielleicht sein, dass etwas passiert, wenn zu viel Pulver im Raum herumschwirrt. Deshalb wichtig, nutzt Systeme, die halt voneinander, ja, ich sag mal, abgekapselt sind, wo die Prozessschritte halt entsprechend überschaubar sind und dann kann da auch nichts passieren und wenn ihr euch da unsicher seid, kontaktiert uns einfach. Den Weg solltet ihr, denke ich mal, kennen. Entweder an 3D@druckerfachmann.de eine E-Mail schicken oder bei LinkedIn Dennis oder mich zum Beispiel kontaktieren. Einfach Dominik Heinz oder Dennis Opielka eintippen. Wir können euch da weiterhelfen, das ist gar kein Problem. Genau. Das bei dem Pulver. Ne? Dann, wenn wir über SLA-Druck reden, da gibt es ja auch verschiedene 3D-Drucksysteme, die wir präferieren oder ein spezielles, was wir direkt präferieren, weil das natürlich auch medizinisch zugelassene Materialien hat, die nicht hautunverträglich sind, etc. etc. Da ist natürlich die Gefahr, dass flüssiges Harz verklebt und dadurch auch den Boden zum Beispiel, ja, ich sag mal, schnell verklebt und dadurch schwieriger ist oder für die Arbeitssicherheit auch Probleme sein kann. Hier könnte eine Lösung sein, dass man zum Beispiel rutschfeste PVC-Platten verlegt, die auch gereinigt werden können zum Beispiel oder spezielle Matten rund um den Arbeitsbereich zu verlegen. Man muss aber hier auch genauso sagen von wegen, dass ein ordentlicher Umgang mit dem 3D-Drucksystem eigentlich nicht wirklich tropft, wenn am Boden herleiten würde, also dass man irgendwie Tropfen auf dem Fußboden bekommt. Aber das ist natürlich nochmal einfach ja eine Gefahr, ein Risiko, was man im Blick haben sollte. Wenn man jetzt mit Resindruck, mit Kunstharzdruck zum Beispiel arbeitet. Dadurch, dass ihr eh schon in der OT-Werkstatt mit Harzen zu tun habt, sollte das Thema eigentlich No-Brainer sein, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr dann halt zusätzlich auf Systeme setzt, die wir zum Beispiel auch mit im Portfolio haben, die halt einfache Prozessschritte haben, wo man halt nicht mit dem rohen Kunstharz hantiert, sondern das ganz einfach vom Handling ist, dann hat man da auch überhaupt gar keine Probleme. Genau. Und im Filamentbereich sehen wir das Ganze als sehr unkritisch, muss man sagen. Egal ob Fliesen, Boden oder Teppich, ne, solange er gerade ist und stabil, ist im Endeffekt alles okay. Genau. Also eigentlich nur das Thema beim Fußboden. Im Pulverbett würde ich mal sagen, von wegen, dass die Tragfähigkeit auf jeden Fall gewährleistet ist und dass er halt nicht irgendwie mitschwingt oder so. Der Boden, generell die Bodenbeschaffenheit, das ist ganz, ganz wichtig am Tagesende. Genau. So, dann haben wir den zweiten Punkt, Fehler Nummer 2, Lüftung und Klimatisierung. Na, bloß nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, manchmal rutscht uns das auch so ein bisschen raus. Das passt schon alles von den Räumlichkeiten her, aber schaut euch trotzdem nochmal die Aufstellbedingungen an oder fragt uns, ne, denn es kann bei dem einen oder anderen System schon sehr wichtig sein, dass man eine konstantes Luftklima hat, also eine Belüftung bzw. Klimatisierung innerhalb des Druckprozesses, ne, sowohl im Pulverbett als auch im SLA und auch im Filamentbereich. Na, da brauchst du halt eine konstante Belüftung, nicht Belüftung, aber eine konstante Klimatisierung, sowohl beim Druckstart als auch beim Stopp. Du kannst halt relativ schwierig sagen, du startest jetzt einfach irgendwie bei irgendwie 16 Grad und dann am Abend ist es zum Beispiel 30 oder 36 Grad. Das sind halt Temperaturschwankungen, die halt gerade bei ganz offenen 3D-Drucksystemen zu massiven Problemen führen können. Deshalb setzen wir und empfehlen wir halt auch die Systeme, die wir anbieten, weil die halt abgekapselt sind, dass man eben nicht so viele Probleme damit hat, sondern man stellt das quasi einmal sicher und dann hat man auch eine wiederholbare Qualität. Genau. SLS-Pulver bzw. Pulverbettsysteme braucht zum Beispiel eine stabile Temperatur für gute Druckqualitäten. Das ist ganz, ganz wichtig und wiederholbare Ergebnisse. Im Harzbereich reagiert man, oder das Harz reagiert zum Beispiel auf Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Da ist natürlich wichtig, dass zum Beispiel auch der Drucker an sich eingehaust ist, was bei 99% der Fälle der Harzdrucksysteme der Fall ist. Aber eben auch, dass die Temperatur und das ganze Drumherum halt in dem System halt ordentlich funktioniert und man halt nicht von diesen Außentemperaturschwankungen zum Beispiel die Druckeigenschaften verliert oder dann irgendwie negative Druckqualitäten auf jeden Fall hat. So, im Filamentbereich ist es ein bisschen abhängig natürlich, welches Filament man verarbeitet. Wenn wir uns jetzt aber Standard, wirklich die Basic-Filamente angucken, gibt es da meistens nicht so das Problem, gerade wenn man auf Systeme setzt, die halt eingehaust sind, also wo man so einen Glaskasten zum Beispiel drumherum hat, so eine Druckkammer hat, da bei offenen ist es ein bisschen schwieriger. Da können halt Temperaturwechsel verzugsanfällig werden. Man bekommt nicht das raus, was man benötigt und so weiter und so weiter. Also was ist wichtig? Lüftung, also keine aktive Belüftung. Also eine aktive Belüftung ist nicht zwingend notwendig, außer man hat halt irgendwie eine sehr hohe intensive Nutzung zum Beispiel. Also Nutzung im Sinne von, man hat halt lange Druckjobs, die den gesamten Raum auch wirklich aufheizen, weil man einen kleinen Raum zum Beispiel hat. Eine Fensterlüftung kann ausreichen, je nachdem wie die Gegebenheiten sind. Und wenn wir zum Beispiel im Pulverdruck unterwegs sind, dann braucht man auf jeden Fall nochmal auch zum Beispiel einen Staubsauger, der dann nach dem Druck zum Beispiel die Partikel aus dem Druckbett zum Beispiel rausnehmen oder dass man die absaugen kann von wegen. Klimatisierung sehe ich da eher nochmal als wichtigeren Punkt und zwar, die Raumtemperatur sollte konstant bleiben zwischen 20 und 25 Grad. Sowohl beim Druckstart als auch beim Ende des Druckes. Die Luftfeuchtigkeit über die gesamten 3D-Drucksysteme, zumindest für den Standort in Deutschland, muss man sagen. Ich rede jetzt nicht von Afrika oder von tropischen Bereichen oder sowas, sondern die Luftfeuchtigkeit in deiner OT-Werkstatt sollte ungefähr zwischen 30 und 50% liegen. Also eine normale Arbeitsluftfeuchtigkeit, die man auch so kennt. Und eine Klimaanlage mit Luftentfeuchter oder Befeuchter, je nachdem wie die Räumlichkeiten sind halt natürlich auch zu empfehlen, damit man einfach sagt, beim Start des Druckes und zum Ende des Druckes bleibt die Arbeitstemperatur konstant. Weil man muss sich natürlich immer vor Augen halten, der Drucker hat einen Strombedarf und erzeugt Hitze. Und je länger ein Druck andauert oder je mehr Drucker in einem Raum genutzt werden oder Komponenten im Raum genutzt werden, desto mehr Hitze wird halt abgegeben in dem Raum. Und dadurch können Druckschwankungen hergeleitet werden. Genau. Also, hier auch nochmal den Hinweis von wegen, sprecht mit uns, wir gucken uns eure Räumlichkeiten an. Dann können wir das Ganze prüfen, wie die optimalen Gegebenheiten auch sind. Das ist für uns auch immer ganz, ganz wichtig. Bevor denn die Drucker dastehen und man dann nochmal und nochmal und nochmal nachrüsten muss und irgendwas umbauen muss, lieber einen Termin mehr mit uns abstimmen, damit wir nochmal genau die Aufstellbedingungen mit euch gegenprüfen, schauen, welche Komponenten benötigt werden und ob der Raum dafür auch wirklich geeignet ist, auch beim Bodenbelag oder bei der Luftfeuchte oder bei der Temperatur. Genau. So, und dann habe ich noch einen dritten Fehler, der gerade im Bereich, was nach dem Druckprozess benötigt wird, vollzogen wird, zustande kommt. Und zwar Fehler Nummer 3, Druckluft, Reinigung und Entsorgung ist nicht sauber durchgeplant. Also, jetzt kommen wir mal in den Maschinenraum deiner Werkstatt. Ne? Viele planen die Geräte, aber vergessen zum Beispiel die Infrastruktur drumherum. Ne? Das ist so ein bisschen so der Kontext oder die Klammer dafür. Und wichtig, was du beachten solltest, ist zum Beispiel, wenn wir mit Pulvern arbeiten, dann ist es ja so, dass man natürlich für die Benutzung der einzelnen Komponenten auch Druckluft benötigt. Ne? Und die Druckluft muss natürlich ölfrei sein. Man braucht eine stabilen Luftdruck. Und hier ist es so, dass laut den meisten Herstellerangaben auch hier bitte guckt wirklich nochmal auf die Konfiguration für das System, für das ihr euch entscheidet. Oder wenn wir das Projekt mit euch zusammen machen, dann prüfen wir das auch gemeinschaftlich. Aber so als Regelfall 5,5 bis 6,9 Bar Arbeitsdruck sollte schon vorhanden sein. Es gibt auch Systeme, wo man noch mehr Druck bis zu 9 Bar benötigt. Es kommt wirklich darauf an, wie viele Maschinen, wie viele Geräte, wie viele Drucker, wie viele Komponenten im Nachhinein benötigt werden. Dann sollte man schauen, dass man zum Beispiel mindestens 300 Liter pro Minute als Luftmenge auch an dem Anschluss mit dran hat. Und es muss halt trockene Luft sein, dass da zum Beispiel auch ein Wasserabscheider genutzt wird, dass da nicht Öl mit drin ist in der Luft. Ne? Das sind Basics, denke ich mal, die in jeder OT-Werkstatt sowieso schon vorhanden sind. Aber das einfach mal im Hinterkopf bleiben. Und hier auch wirklich nochmal das Thema von wegen, wichtig ist, sprecht mit uns, damit wir das Projekt ordentlich projektieren können, um dann zu sagen, okay, die Komponenten oder die Drucker oder die Anzahl der Systeme müssen in Betrieb genommen werden. Deshalb braucht ihr das und das und das. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, dass wir das nochmal gegenprüfen. Dann gibt es immer wieder das Thema, ja, wir brauchen auf jeden Fall Stickstoff im Pulverbett. Nein, nur bei ausgewählten Materialien. Wenn wir zum Beispiel über klassisches Nylon 12 sprechen oder wenn wir im HP Multijet Fusion Bereich, also im Pulverdruck der HP-Anlagen sprechen, braucht ihr keine Stickstoffversorgung. Braucht ihr nicht. Also ihr könnt euch damit auch ein Gerät sparen. In den Systemen, die wir anbieten, wenn ihr zum Beispiel Nylon 11 verarbeitet mit den kleineren, kompakteren Pulverdrucksystemen, dann braucht ihr Stickstoff. Ja, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht zwingend notwendig, einen Stickstoffgenerator oder irgendwelche Tanks oder irgendwas dort vorzuhalten. Ja, also auch hier fragt uns im Zweifelsfall, dass wir gemeinschaftlich das Projekt ordentlich mit euch aufgleisen und auch umsetzen, ja, wo die ganzen Stolpersteine sind. Dann gibt es das Thema Gefahrenschrank. In jeder OT-Werkstatt gibt es ja Gefahrenschränke, wo dann die gefährdenden Mittel vorgehalten werden müssen, also abschließbar halt im Schrank hinterlegt werden müssen. Und hier ist es aktuell so, wenn wir uns jetzt mal Pulverdruck, Resindruck und Filamentdruck angucken, dann sehen wir dort primär bei den Sachen, die wir halt offerieren, die Lösungen, die wir gesehen haben, dass die bewährt sind für die OT-Werkstatt, die funktionieren, dass ihr primär nur Isopropanol wegsperren müsstet. Ja, also wenn ihr Isopropanol verwendet, zum Reinigen der Baukammer zum Beispiel oder zum Waschen von verschiedenen Harzen, dann muss natürlich das Isopropanol weggeschlossen werden. Die anderen Komponenten sind nicht kritisch oder sind jetzt nicht als Gefahrenstoff einzukategorisieren. Aber auch hier, um auf Nummer sicher zu gehen, von wegen, lasst uns die Datenblätter prüfen oder wir senden euch nochmal die aktuellen Datenblätter zu. Wir sprechen mit euch, wir reden da nochmal genau im Detail, um da keine Pauschalaussagen tätigen zu können. Aber es gibt noch mal einen Hinweis gerade im Bereich Resin und Isopropanol zum Auswaschen. Es gibt eine alternative Waschlösung aus dem Hause Formlabs zum Beispiel. Die nennt sich Formlabs Resin Washing Solution. Und die ist deutlich unkritischer, ja, im Vergleich zu Isopropanol. Ne, hier reicht die normale Lagerung zum Beispiel mit kühl und trocken aus. Und die muss halt nicht zum Beispiel im Gefahrenstoffschrank gelagert werden. Genau. Ich setze euch nochmal den Link in die Shownotes für diese Resin Washing Solution. Ob das mit anderen resinbasierten 3D-Drucksystemen geht, möchte ich jetzt nicht beantworten, ja oder nein. Wir setzen, wie gesagt, auf die Lösungen von Formlabs, weil die halt bewährt sind und es funktioniert und die haben halt eine sehr gute Alternative zu dem Isopropanol gerade, weil man ja dort viel Isopropanol normalerweise benötigt, um dann das Auswaschen der Kunstharzteile durchzuführen, also wirklich mehrere Liter, und dort gibt es, wie gesagt, diese Alternative würden wir empfehlen, auf jeden Fall, dass ihr dort drauf umsetzt oder umrüstet oder das dann gleich für den Betrieb mit verwendet. So, dann habe ich nochmal einen Punkt, und zwar Thema Entsorgung. Zum Beispiel Pulverreste kannst du in einen Behälter trocknen lassen, also erstmal, dass er trocken wird, und dann wie zum Beispiel Asche in den Restmüll, in die Restmülltonne geben. Das gilt zumindest in den normalen, also als normaler Hausmüll, und kann halt dort in die Restmülltonne gegeben werden. So ist es so in den meisten Bundesländern, zumindest die Projekte, die wir gemacht haben, ist es halt so, dass halt für Deutschland das Pulver, was halt nicht mehr verwendet werden kann, dass das halt eben entsprechend wie Asche behandelt werden kann, also kein Sondermüll ist oder sowas. Genau. Lösemittelreste müssen über einen zertifizierten lokalen Entsorger abgeführt werden. Achtung, einige Entsorger verlangen hier Materialproben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ihr lokal mit eurem Entsorger besprechen müsst und prüfen müsst, weil hier gibt es wirklich von Bundesland, von Gemeinde unterschiedliche Rahmenbedingungen. Sitzt man zum Beispiel in einem Naturschutzgebiet, dann kann das auch nochmal anders sein. Also bitte sprecht mit eurem lokalen Versorger oder Entsorger, lokalen Entsorger, und sendet gegebenenfalls eine Probe zu, eine Materialprobe zu, dann können die das ausprüfen, auschecken, euch nochmal eine Rückmeldung geben, was das dann bedeutet, was mit den Lösemittelresten zu tun ist. Genau. Also zusammenfassend kann ich hier nochmal sagen, das sind so die drei Faktoren, die drei Fehler, die halt auffallen können, die im Nachhinein immer wieder zu Unmut führen in der OT-Werkstatt, wenn man dann 3D-Drucker einsetzt. Und Fehler 1, schlechter Boden. Fehler 2, keine Klimatisierung oder dass man halt keine homogene Luftfeuchtigkeit und Klimatisierung in dem Raum hat über die Druckzeit, und vernachlässigte Infrastruktur. Bei Infrastruktur fällt mir auch noch mal eins ein. Die Geräte können ja mit Druckdateien bestückt werden, also für den Druck vorbereitet werden. Und hier ist es halt so von wegen, dass man zum Beispiel die Kommunikation über WLAN, über Netzwerk, also LAN-Anschluss oder auch über USB bei den ein oder anderen Geräten, 3D-Druckern nutzen kann. Auch hier beraten wir euch natürlich gerne, welches System für welche Kommunikationsweg genutzt werden kann. Genau. Ja, das war es im Endeffekt schon. Ist doch länger geworden, als ich erwartet hätte. Ich hoffe aber nicht, es war langweilig oder so. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte gerne wieder einen positiven Kommentar oder auch einen negativen Kommentar, oder auch wenn Fragen aufgekommen sind, bitte auch als Kommentar einfach mal verfassen, oder kontaktiert uns bei 3d@druckerfachmann.de, einfach eine E-Mail schreiben, beziehungsweise auch bei LinkedIn könnt ihr den Dennis Opielka oder mich, den Dominik Heinz, auch kontaktieren, und wir stehen gerne für Rat und Tat zur Verfügung, wenn ihr dort halt gerade in der Planung seid für eine eigene 3D-Druckflotte oder 3D-Drucklösung in eurer OT-Werkstatt. Und hiermit wollte ich euch einfach mal die drei fatalen Fehler zeigen, Genau, das ist ganz, ganz wichtig. In den Shownotes werde ich euch nochmal ein paar Links mit reinsetzen. Und wenn ihr, wenn ihr Lust habt, in unsere geschlossene Gruppe bei LinkedIn einzutreten, dann sucht bei LinkedIn einfach mal 3D-Druck in der Orthopädie-Technik, Anwender aus Deutschland, und dort einfach mal die Anfrage stellen. Und wenn wir merken, dass ihr aus dem Bereich der Orthopädie-Technik kommt, dann lassen wir euch natürlich gerne rein, wo der Dennis auch immer mal wieder Videos veröffentlicht über verschiedene Anwendungen, Tipps und Tricks gibt oder wir über Neuerungen und Themen rund von dem Einsatz von 3D-Druck in der Orthopädie-Technik berichten. Genau, und wenn ihr lieber noch oder wenn ihr noch ganz am Anfang steht und ihr lieber etwas ganz Gedrucktes in der Hand haben wollt, also noch ganz klassisch, ganz konventionell, sagt von wegen, ach Mensch, ich weiß noch gar nicht, wie ich anfangen soll, dann haben wir unseren Praxisleitfaden 3D-Druck in der Orthopädie-Technik. Das ist ein gedrucktes Buch. Das ist auch so gedruckt worden, dass man da auch Anmerkungen machen kann, dass man dort nochmal irgendwie was reinschreiben kann und sich Notizen machen kann, das mit seinem Team in der OT-Werkstatt oder im Sanitätshaus besprechen kann. Und da werden halt Basisthemen behandelt. Welches 3D-Drucksystem bietet sich für welches Hilfsmittel an, etc. etc. Wie viel Platz brauche ich denn überhaupt in der Werkstatt? Das haben wir jetzt hier heute gar nicht thematisiert und so weiter und so weiter. Und wenn das für euch interessant ist, dann geht auf unseren Online-Shop druckerfachmann.de/shop. Sucht nach dem Praxisleitfaden und wenn ihr beim Bestellvorgang, beim Warenkorb zum Schluss Podcast eingibt als Gutschein, dann spart ihr euch sogar die Versandkosten. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und ganz wichtig, setzt um, nicht nur zuhören, ja, das ist schon mal ganz gut, aber setzt auch um, macht euch einen Fahrplan. Und wenn ihr jemanden wollt, der euch dabei unterstützt, diesen Fahrplan zu machen, dann sprecht mit eurem Druckerfachmann. Dafür sind wir zuständig. Und wir unterstützen euch sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.